So, als erstes möchte ich beten und möchte dir danken, lieber Herr, dass du uns dein gutes Wort gibst. Lass es uns recht verstehen in einem ehrlichen Herzen. Amen. Wir haben eine neue Predigtreihe vorgegeben. Und bevor ich jetzt den Text lese, möchte ich ein bisschen was dazu sagen über den Propheten Jesaja. Da kommen jetzt mehrere Texte oder sind zumindest im Plan. Ob sie dann kommen, ist die andere Frage. Aber im Plan sind sie. Also, ein paar Worte über Jesaja, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Viele bekannte Verse, die wir so kennen, sind aus dem Propheten Jesaja. Manchmal weiß man es gar nicht, dass die aus dem Propheten Jesaja sind, aber der hat so viele Kapitel, da steht so viel drin. Also, der Name ist in der Bibel nicht Schall und Rauch. Name ist immer Bedeutung. Bedeutung heißt in dem Fall Jesaja, Josua, Jesus. Für uns Rettung. Jesaja heißt Rettung. Und Rettung, das war sein Thema. Rettung fürs Volk Israel auf politischer Ebene und auch Rettung, er hat auf den Messias hingedeutet. Ist für uns noch viel wichtiger, Rettung auf geistlicher Ebene. Also, wenn man so will, kann man sagen, Jesaja ist der Evangelist im Alten Testament. Evangelium im Alten Testament kommt von Jesaja. Geschichtlich bewegen wir uns so um das Jahr 750 bis 700 vor Christus. Jesaja hat prophezeit während 4 Königen. Am Schluss während langer Zeit des Königs Hiskia. Der ist ja bekannt. Wie war die Lage? Die Lage war so, politisch war Israel bedroht. Einmal vom Süden, von Ägypten her und dann auch von Norden, von Assyrien. Das war das Politische, aber was schlimmer war, und das ist jetzt auch das Thema von diesem vorgegebenen Text heute, das war die Bedrohung von innen. Bedrohung von innen, die geistlichen Werte. Israel als heiliges Volk war bedroht, von innen, die geistlichen Werte drohten zu zerfallen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich, wenn man so will, wie heißt es, Duplizität der Ereignisse. Gott reagiert immer wieder ähnlich. Es war damals so, wenn wir es dann weiter beobachten, Gott hat immer wieder gewarnt und Israel hat sich nicht warnen lassen. Am Schluss kam das Gericht. Und letztlich, wenn wir an den Zustand bei uns im Westen denken, speziell Deutschland, dann muss man doch auch sagen, es ist ein ähnlicher Zerfall der Werte Gottes wie damals. Wird Gott ähnlich wieder handeln, wie damals, mit Gericht? Fragezeichen. Aber zu Jesaja. Die ganze Lebensgeschichte von Jesaja, da schreibt ein Bibellehrer, Campbell Morgan, der schreibt über Jesaja und beschreibt sein Leben so: Die ganze Lebensgeschichte Jesajas beschreibt einen Mann, der zu unaufmerksamen Zeitgenossen redete. Und wenn sie doch einmal aufmerksam waren, verspotteten sie ihn und wollten seine Botschaft nicht hören. Bis er schließlich schmerzerfüllt fragte, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und an wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Von außen gesehen war sein Reden umsonst. Aber nicht bei Gott. Jetzt wissen wir ein bisschen, mit wem wir es zu tun haben, Jesaja. Und jetzt lese ich gerade den Text. Ich lese nicht den ganzen Text, der vorgegeben ist, sondern nur einen Teil. Und zwar aus Jesaja 1 ab Vers 10. Müssen wir April runter, ne? Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom, nimmt zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer, Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond, Sabbat, Versammlungen halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr noch so viel betet, höre ich doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Das sind harte Worte, die hier Gott zu seinem Volk redet. Sind wir nicht gewohnt. Es geht weiter. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Es sind hier teilweise Worte, die uns nicht so geläufig sind, in der Predigt oder auch in der Bibel. Hört das Wort des Herrn, heißt es hier, ihr von Sodom, ihr von Gomorra. Zu wem redet denn Gott hier? Zu Sodom und zu Gomorra? Die Leute von Sodom und Gomorra, die gab es schon lange nicht mehr. Sodom und Gomorra gab es nicht mehr. Nur das Sprichwort, das gab es noch. Und das gibt es bis heute und jeder von uns, der weiß, was gemeint ist. Sodom und Gomorra, was damit gemeint ist. Aber wir fragen uns jetzt bei diesem Predigtext, kann das sein, dass Gott zu uns hier in Weißstätte, eventuell auch so redet? Sag's mal mit meinen Worten, dass er sagt, was wollt ihr hier am Sonntag? Was wollt ihr überhaupt hier? Warum kommt ihr hierher? Dass er sagt, ich mag euren Gottesdienst nicht. Ich kann ihn nicht ertragen. Ich kann eure Heuchelei nicht ertragen. Und wisst ihr was? Ich kann nicht sagen, ja, Gott redet so zu uns hier in Weißstätten. Ich kann es nicht sagen. Ich kann aber auch nicht sagen, es geht uns nichts an. Kann ich nicht sagen. Ich sage so, jeder prüfe sich selber. Bin ich gemeint? So wie die Jünger damals, wo Jesus das sagte, einer von euch. Und jeder fragt sich, bin ich gemeint? Und ich finde es wichtig, dass wir das tun, jeder ganz persönlich. Bin ich's, Herr? Beim David hieß es, du du bist der Mann. Und sollte es sein, dass auch einer von uns das entdeckt, ja, ich bin auch gemeint, ja, dann bietet uns Gott ja eine wunderbare Erlösung an. Ich habe das gelesen, Vers 18. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Das ist so viel. Als Jesus einmal predigte, da haben die, seine Anhänger haben das gesagt, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Jesus musste auch hart reden und Jesaja musste hier auch hart reden. Nicht, weil er das wollte, weil Gott es wollte, weil er musste. Im Lauf, gut, wir hören gerne andere Predigten. Wir hören gerne, dass Gott uns in den Arm nimmt, dass alles in Ordnung ist mit dir und mit deinem Leben und du bist wunderbar. Er liebt dich. Immer. Das hören wir lieber. Im Lauf der Kirchengeschichte gab es immer mal wieder Prediger, die anders gepredigt haben, die sehr ja, deutlich den Leuten gesagt haben, was in ihrem Leben nicht stimmt. Da sagen wir heute, ja, so kann man doch heute nicht mehr predigen. Kann man so heute nicht mehr predigen? Urteilt selber. Aber seltsamerweise hat diese deutliche und scharfe Art zu predigen die Leute immer wieder angezogen zu solchen Predigern. Die Leute kamen in Scharen. Und es haben sich viele, viele bekehrt. Quizfrage. Wer kennt Krähenhainstetten? Jeder, oder? Wer kennt die Traube? Gasthof Traube. Wolfgang natürlich. Ihr kennt die Traube nicht. Da müsst ihr mal hin. Also aus der Traube, Gasthaus, altes Gasthaus, da kommt ein Prediger. Der heißt Abraham a Santa Clara. Eltern von Landwirt, aber er hatte eine Gabe zu predigen und er wurde dann letztlich 17. Jahrhundert oder so, oder 18. Jahrhundert, er wurde schließlich Hofprediger in Wien. Und das war jetzt einer, der hat den Leuten immer wieder auf den Mund geschaut und der hat also ganz deutlich gesagt, was ihm nicht gepasst hat. Und immer wieder auf Missstände hingewiesen. Und da war zum Beispiel die Sache mit den Hofdamen in Wien. Und die Hofdamen, die hatten so tiefe Ausschnitte an ihren Kleidern. Jetzt weiß ich nicht vorne oder hinten, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat ihm das nicht gepasst. Und dann hat er eines Sonntags hat er gepredigt, die Frauen des Hofes sind es nicht wert, dass man sie mit einer Mistgabel anfasst. Und das hat natürlich Empörung hervorgerufen am Hof und Emotionen sind aufgekocht und so. Und dann musste er widerrufen. Am Sonntag drauf hat er gepredigt, es tut mir leid, sie sind es doch wert, dass man sie mit der Mistgabel anfasst. Also, das nur als Anekdote. Vielleicht kennt jemand Jonathan Edwards. Ist ein 18. Jahrhundert. Seine berühmteste Predigt hieß Sünder in den Händen eines wütenden Gottes. Müsst ihr mal, also wenn ihr Zeit habt, ihr habt Zeit, guckt ihr mal im Internet einfach, was der so von sich gibt. Fantasiereich hat er die Schrecken der Hölle und des Verlorenseins geschildert. Also wo wir heute sagen würden, geht doch nicht. Aber die Leute, die haben teils geweint in den Versammlungen, aber sie haben sich bekehrt. Und da kamen viele, viele, viele und die haben sich bekehrt. Das war das Ergebnis. Aber jetzt zu unserem Text. Es ist eine harte Rede an das Volk Israel, an Gottes Volk. Und sein Volk sind wir heute, seine Gemeinde. Nur bedenke mal eins, Gott redet zu seinem eigenen Volk sehr hart, zu seinen eigenen Leuten. Er redet nicht zu Ägypten damals oder zu Assyrien, die sind ihm egal. Er redet auch heute nicht zu den Moslems in der Art oder zu Außenstehenden oder Kirchenfernen. Er redet zu uns. Petrus sagt, das Gericht fängt am Hause Gottes an. Und so betrachtet ist es doch eigentlich nur gut, wenn der Herr auch einmal hart zu uns redet. Wenn der Herr uns einmal deutlich sagt, was ihm nicht gefällt. Er warnt sein Volk. Er warnt uns. Die anderen sind ihm egal. Wenn er uns nicht warnen würde, dann wären wir ihm doch egal. Er warnt uns, weil er uns liebt. Also ich müsste mich selbst fragen, und ich möchte mich auch fragen, könnte es nicht sein, dass Gott zu mir sagt, du kommst heute Morgen hierher, um zu predigen, und du kommst hierher, um Lieder zu singen, um Anbetung zu machen. Ich mag deine Predigt nicht. Ich mag auch deine Anbetungslieder nicht. Ich mag auch dein Opfer nicht. Lass es sein. Und ich mag auch deine Gebete nicht. Und wenn ihr euch noch so oft trefft, um zu beten, ich halte mir die Ohren und die Augen zu. So sagt Gott. Und wir sagen doch immer, ja, Gott hört uns immer. Er hört uns immer. Und er hört uns immer nach seinem Willen. Warum redet Gott so hart? Die Antwort steht in Vers 15, da heißt es, denn eure Hände sind voll Blut. Denn eure Hände sind voll Blut. Wir, unsere Hände, voll Blut, kann das sein? Kapitel 59 bei Jesaja. Heißt es so ähnlich? Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zu retten und sein Ohr nicht zu schwer zu hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht hört. Und das gilt, wie gesagt, das gilt nicht den Kirchenfernen, das gilt seinem Volk, das gilt uns. Und spätestens hier muss sich doch jeder, also nicht nur ich, fragen, wie komme ich in den Gottesdienst? Wie komme ich, wie trete ich vor Gott? Betrifft das eventuell auch mich? Und ich frage einfach jetzt, wie war denn deine letzte Woche? Wie war es mit der Liebe? Wie war es mit der Liebe zu allen Menschen, auch zu denen, die nicht so sympathisch sind? Warst du immer ehrlich in allem? Wie war dein Rede? Kein schlechtes Wort aus deinem Mund? Kam wirklich keins? Wie waren die Gedanken? Waren sie rein? Oder hast du was gegen irgendjemanden? Hast du Frieden mit allen, soweit es möglich ist? Und versteht ihr, es geht nicht darum, dass wir perfekt sind. Wir werden nie perfekt werden. Aber es geht darum, dass keiner in irgendeiner Sünde verharrt. Es geht um das Verharren in irgendeiner Sünde. Mir geht es selber so, solche Predigt hat man nicht so gerne. Wir hören wirklich lieber, dass Gott uns in den Arm nimmt, dass wir jederzeit kommen können, dass er treu ist, barmherzig, geduldig und voller Güte. Und was stimmt jetzt? Wie ist denn nun Gott? Auch das steht doch in der Bibel. Wie ist denn nun Gott? Und die Israeliten haben sich sicher gesagt, ja, wir opfern, aber du hast es doch ausdrücklich im Gesetz angeordnet, dass wir opfern sollen. Brandopfer, Speisopfer, Räucherwerk, Gebete. Du hast es doch gesagt. 1. Samuel 15 wird vom König Saul berichtet. Der hat auch so gedacht. Saul hätte an den Feinden, an den Amalekitern, den Bann vollstrecken sollen. Das heißt, er hätte die Amalekiter vollkommen vernichten sollen, samt ihrem Vieh und allem. Ich möchte jetzt nicht darüber oder mich auslassen darüber, aber das war die Anordnung Gottes. Und was hat Saul gemacht? Saul hat gesagt, wir haben die besten Stücke nicht getötet, sondern wir wollten sie deinem Gott, sagt er zu Samuel, wir wollten sie deinem Gott opfern. Die besten Stücke wollten wir opfern. Da, wo Gott gesagt hat, ihr müsst alles weg, ist in meinen Augen nichts wert, da wollte der Saul, hat hier ein Opfer bringen wollen. Das ist genau das Opfer, das Gott nicht will. Das ist genau das Opfer, das Gott nicht will. Und da sagt der Samuel dieses bekannte Wort, das wir alle kennen, siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Und wenn wir unser tägliches Leben nicht in der Abhängigkeit und im Glauben zum Herrn leben, dann will Gott auch unser Opfer nicht. Dann will Gott unsere guten, ich sag's mal unsere guten, wo wir unsere religiösen Dienste, die wir so tun, predigen, singen, dienen und so weiter, dann will er sie nicht haben. Und das, was im Christentum manchmal so hoch angesehen ist, also ich meine das, was man sieht vor Augen, wenn jemand Gott vor Augen, wenn jemand etwas tut, was wir sehen, also an Diensten, das kann sogar Sünde sein, wenn unser Leben nicht dahinter steht. Gott hasst nämlich Heuchelei. Und wenn unser persönliches Leben nicht stimmt, dann will Gott nicht besänftigt werden im Gottesdienst, indem er Lieder singt, indem er betet, im Gottesdienst hält. Vergleichbar mit einer Ehe. Stellt euch vor, dass Ehemann, Ehefrau, der Ehemann, der geht fremd. Und seine Frau, die weiß das. Und dann geht er hin und bringt seiner Frau Blumen. Wird sie sich darüber wohl freuen? Ist genau dasselbe. Nur bei Gott und Israel ist es andersrum. Israel, die Frau Gottes, sie ist ihrem Ehemann untreu geworden. Das war also jetzt die Diagnose. Ihr heuchelt, weil euer Leben nicht dahinter steht. Die Diagnose, eure Hände sind voll Blut. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er zu der Diagnose nicht die Therapie anbieten würde. Vers 18, und das finde ich jetzt den wichtigsten, natürlich wichtigste Vers in diesem ganzen Kapitel. Kommt doch her. Immer wieder lesen wir dieses schöne Wort, das Gott so gerne sagt, komm doch. Bei Jesus heißt es, komm her, kommt her zu mir, alle, die ihr gesündigt habt, mühselig und beladen seid, kommt her zu mir. König David sagt im 51. Psalm, wo er Buße tat über seine große Sünde: Schlachtopfer willst du nicht, Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Das möchte Gott, ein zerbrochenes Herz. Das ist das Opfer, das Gott gefällt. In den Sprüche heißt: Gib mir mein Sohn, nicht das Opfer, nicht deine Lieder, nein, dein Herz, gib mir dein Herz. Paulus sagt es in Römer 12, den bekannten Vers, dass wir unsere Leiber hingeben als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist ein Opfer, das Gott gefällt. Ich komme zum Schluss. Und das Wichtigste jetzt einfach zum Schluss: Was will Gott mit dieser Predigt? Was will er denn mit dieser Predigt den Israeliten damals sagen? Was will er uns heute sagen? Will er uns fertig machen? Ich glaube nicht, dass er uns fertig machen will. Gott will uns nicht fertig machen. Er will uns zu sich ziehen. Das ist es. Vers 18, ich lese den nochmal. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Scharlach kennt ihr. Wer Kinder hat, weiß, was Scharlach ist. Himbeerzunge, ja. Rot, Ausschlag, leuchtend rot. Wenn sie rot sind, heißt es weiter, wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Also ich habe Karmesin, ihr habt mir im Internet nachguckt, was das jetzt so wird aus also auch ein leuchtendes Rot wird aus Schildläusen, wird es hergestellt. Bedeutet in der Bibel ein Bild für menschlichen Stolz oder so, ja. Also, wenn eure Sünden leuchtend rot sind, sollen sie weiß werden. Aus leuchtend rot wird weiß. Also leuchtend rot, stellt euch mal vor, ist nicht beruhigend für die Augen. Stellt euch mal vor, statt der grünen Bäume, statt dem grünen Gras wäre alles leuchtend rot. Kann man sich gar nicht vorstellen. Gott hat es wunderbar gemacht, dass es das Grün ist, das beruhigt die Augen. Aber wenn Gott den sündigen Menschen anschaut, dann sieht er rot, dann sieht er leuchtend rot, dann sieht er sprichwörtlich rot. Aber er will, dass wir nicht rot bleiben. Er will uns weiß machen, jeden von uns. Jesaja konnte das 700 vor Christus noch nicht so exakt sehen und sagen, was wir vom Neuen Testament her wissen, seitdem Jesus auf dieser Erde war. Auf Golgatha starb unser Heiland. Damals hieß es: Eure Hände sind voll Blut. Es war das Blut Abels. So heißt es im Hebräerbrief, das Blut Abels, das Blut der Sünde. Jesus starb auf Golgatha, indem er sein eigenes Blut vergoss. Und ich kann mir vorstellen, auch seine durchgrabenen Hände waren voll Blut. Auch seine Hände waren voll Blut, aber dieses Blut redet besser als das Blut Abels. Dieses Blut ist letztlich das einzige Opfer, das Gott annimmt. Das Blut des Heilands ist das einzige Opfer, unser einziger Gottesdienst, unser einziges Opfer, das Gott annimmt. Alles andere Opfern und Dienen und fromme Dienste und so weiter kann uns nicht helfen, nur das Blut Jesu. Und wer das in einem zerschlagenen, demütigen, bußfertigen Herzen annimmt, der darf kommen. Der darf kommen, kommt doch. Und er darf immer wieder kommen. Ja, ich sage, wir müssen immer wieder kommen. Und Gott wird nie sagen: Bleib bloß weg. Du hast es jetzt schon 10-mal gemacht. Jetzt reicht's. ich kann dich nicht mehr sehen. Wird Gott nie sagen. Gott wird immer sagen, wenn du in einem bußfertigen Herzen kommst, komm. Komm doch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, steht in 1. Johannes 1, Vers 9, kennen viele auswendig, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt, und zwar von aller Ungerechtigkeit. Einfach auch zur Klärung, es geht hier nicht darum, dass wir uns jeden Tag bekehren müssen. Das wäre Unsinn. Ein Mensch bekehrt sich einmal von ganzem Herzen zum Herrn und tut Buße. Aber wir müssen uns täglich reinigen. Und oft nicht nur einmal am Tag, oft zwei, drei, viermal am Tag oder öfters. Es geht um diese tägliche Reinigung, weil wir in dieser Welt leben. Und diese Welt ist schmutzig. Und wenn wir in der Welt leben, dann werden wir schmutzig. Da kann man sich nicht fernhalten. Wir werden uns beschmutzen. Und wir sollten nicht so tun, als hätten wir keinen Schmutz und keine Sünde. In 1. Johannes 2 heißt es, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Nehmen wir das mit. Ich möchte das zumindest jeden Abend praktizieren. Ich möchte von Rot nach Weiß. Ich möchte mich weiß machen lassen. Ich möchte mich weiß machen lassen, jeden Tag abschließen, weiß wie Schnee, weiß wie Wolle. Und wenn wir das tun, dann wird da unser Gottesdienst Gott wohlgefällig sein. Amen. Ja, Herr, wir möchten dir danken, dass du uns warnst, auch immer wieder in deinem Wort, dass du uns immer wieder auch das aufzeigst, was dir nicht gefällt, und wir erkennen darin deine große Liebe zu uns, dass du uns zu dir ziehen möchtest, dass dir an uns gelegen ist. Vielen Dank, lieber Herr, dass du mit deinem jeden sprechen möchtest und dass du auch versprochen hast, jeden, der sich zu dir hält, dass du ihn ans Ziel bringst. Amen.